Teen Girl Culture, ein Podcast über die Soziologie der Teenagerinnen und ihren Kulturprodukten. Von und mit Studierenden der Humboldt-Universität Berlin.
Herzlich willkommen zu unserer Episode mit dem Titel Das Manic Pixie Dream Girl und seine Kritik. Let's Stop the Unstoppable Monster. Von Taru, Kimchi, Lison, Sophia und Asia.
Hallo, wir sind Sophia, Taru und Asia. Und wir sprechen heute über die Kulturphänomene Manic Pixie Dream Girl und was sie mit Pick-Me Girls gemeinsam haben. Hierbei konzentrieren wir uns auf die Verschiebung der Kritikäußerung zu patriarchalen Strukturen auf junge Frauen bzw. Mädchen und verknüpfen diese Beobachtung mit marxistischen, feministischen, soziologischen Theorien.
Zunächst wollen wir euch einmal erklären, was der Begriff Manic Pixie Dream Girl bedeutet. Ursprünglich handelt es sich hierbei um eine Filmkritik von Nathan Rabin in einem Essay über den Film Elizabethtown. Rabin kritisiert, wie der Charakter Claire Colburn geschrieben wurde und erklärt anhand ihrer Figur einen narrativen Typus, also eine Art Charakter, der in Geschichten immer wieder auftritt, und nennt diesen Typus Manic Pixie Dream Girl. Sie existiert, und das ist ein übersetztes Zitat, nur in der fiebrigen Vorstellung sensibler Autoren und Regisseure, um nachdenklichen, schmachtenden jungen Männern beizubringen, das Leben und seine unendlichen Geheimnisse und Abenteuer zu umarmen. Sie bleibt als Charakter eindimensional und dient ausschließlich der Entwicklung des männlichen Protagonisten. Bei all der Arbeit, die sie für ihr männliches Gegenüber aufbringt, erwartet das Manic Pixie Dream Girl jedoch nicht wirklich viel für sich. Da sie keine wirkliche Geschichte hat oder eigene Bedürfnisse, wünscht sie sich nur die Liebe und die Idealisierung des Protagonisten. Die Komponenten des Namens dieses Typus weisen uns schon auf ihre Eigenschaften hin. Manic, sie verhält sich exzentrisch, sie ist voll von Energie und Tatendrang. Raven beschreibt Claire als psychotically chipper. Pixie, sie ist feenhaft und quirky und natürlich feengleich schön. Dream Girl für einen Mann. Natürlich. Oder wie Raven in einem späteren Essay in 2014 nochmal verdeutlicht, das Manic Pixie Dream Girl berührt eine bestimmte männliche Fantasie von den Depressionen und der Ennui, von einer Fantasiefrau gerettet zu werden, die in einer glitzernden Brise in sein Leben fegt und ihn vor sich selbst rettet und wieder verschwindet, sobald ihre Arbeit erledigt ist. Oder wie Jennifer Gauck, sie beschreibt, the Manic Pixie Dream Girl is a quirky, ethereal figure who exists merely as a tool for self-actualization and has no narrative purpose beyond that of enriching the life of an apathetic, white, male, cisgender, heterosexual, middle-class protagonist. Oder, wie Emily Tannenbaum erklärt, sie bringt einen langweiligen Mann bei, wie man Spaß hat, und verpisst sich dann. Sie ist aber kein neuer Medientypus. Wie Jennifer Gauck auch erklärt, das Manic Pixie Dream Girl gibt es bereits seit Jahren in der Kunst. Heute finden wir sie vor allem in Film und Fernsehen, in der Popkultur und in der Literatur, häufig YA-Romane. Weshalb wir dieses Kulturphänomen besonders für junge Frauen und Teenage Girls für extrem relevant halten, da viele der Medien, die das Manic Pixie Dream Girl oder Diskussionen über diesen Typus beinhalten, besonders an diese Zielgruppe gerichtet sind und damit in unterschiedlicher Hinsicht viel Schaden anrichten können. Rabins Intention bei der Prägung des Manic Pixie Dream Girl Begriffs war es ursprünglich, kulturellen Sexismus an den Pranger zu stellen und es männlichen Schriftstellern zu erschweren, reduzierende, herablassende männliche Fantasien von idealen Frauen als realistische Charaktere zu postulieren. Diese Intention wurde jedoch über jahrelange Diskussionen über das Manic Pixie Dream Girl komplett verloren, was dazu führte, dass Rabin sich 2014 in einem Essay dafür entschuldigte, den Begriff jemals so angebracht zu haben und bezeichnete den Begriff als Unstoppable Monster. Immer mehr Charaktere werden als Manic Pixie Dream Girls bezeichnet, auch solche, die eine direkte Kritik zu diesem Typus darstellen. Charaktere, die zwar mehrdimensional sind und Hintergrundgeschichten haben, aber eine gewisse Quirkiness oder andere Charakteristika aufweisen, die das Manic Pixie Dream Girl beinhaltet, werden in einen Topf geworfen. Und mittlerweile bezieht sich diese Form nicht mehr wirklich auf männliche Schriftsteller, die unrealistische Fantasien auf Frauen abwälzen. Und schlimmer noch, die Kritik weitet sich auf echte Personen aus, zum Beispiel Zooey Deschanel, eine amerikanische Schauspielerin, die zum Beispiel eines der Manic Pixie Dream Girls, die wir heute hier vorstellen, Summer, aber auch noch andere, die als Manic Pixie Dream Girl, mal zu Recht, mal zu Unrecht bezeichnet werden, dargestellt hat. Das Phänomen breitet sich aus, entwickelt sich, geht über in Pick-Me-Girls und Not-Like-Other-Girls und wird zu einem sexistischen Begriff. Wir wollen euch ein paar populäre Beispiele vorstellen, also von Manic Pixie Dream Girls. Zum Beispiel Claire Coburn aus Elizabeth Town, unser Original Manic Pixie Dream Girl, Sam aus Garden State, aber auch Annie Hall, Holly Golightly, Penny Lane, Margot aus Paper Town, Ramona Flowers aus Scott Pilgrim vs. The World, Clementine aus Eternal Sunshine of a Spotless Mind und nicht zuletzt Summer Finn aus 500 Days of Summer. Wir wollen euch jetzt vorstellen einmal Claire Coburn als das Original Manic Pixie Dream Girl und Summer aus 500 Days of Summer. Erst zu Claire Coburn. Der männliche Protagonist der Geschichte Drew ist am Tiefpunkt seines Lebens, als er Claire, eine Stewardess, kennenlernt. Zuvor verliert er seinen Job, seine Partnerin verlässt ihn und während er versucht, sich umzubringen, erfährt er vom Tod seines Vaters. Auf seinem Flug Richtung Elizabethtown merkt Claire, dass Drew unglücklich wirkt und drängt ihm eine Konversation auf. Claire ist aufbrausend, lustig, euphorisch und malt Drew eine Skizze für seine Weiterfahrt nach Elizabethtown, ihre Handynummer inklusive. Sie nähern sich über die folgenden Tage an und Claire verschiebt jegliche Arbeit, um Drew durch seine schwierige Zeit zu helfen. Die beiden besuchen die Trauerfeier von Drews Vater und Claire verdeutlicht Drew, dass er tun muss, was für ihn richtig ist. Und die Scham über sein berufliches Versagen direkt zu konfrontieren.
You're an artist, man. Your job is to break through barriers, not accept blame and bow and say, thank you, I'm a loser, I'll go away now. Oh, Phil's mean to me, wah, wah, wah. So what?
I don't cry.
You want to be really great? Then have the courage to fail big and stick around. Make them wonder why you're still smiling. That's true greatness to me.
Sie überrascht ihn mit einer detaillierten Karte für einen Roadtrip für Drew und die Urne dessen Vater, gespickt mit CDs, mit passendem Soundtrack, handgemalten Infos zu den Zwischenstopps und letztlich der Aufforderung, sie am letzten Halt zu finden, was er auch tut. Summer Finn dagegen, in 500 Days of Summer, lernen wir folgendermaßen kennen. Der männliche Protagonist der Geschichte Tom lernt Summer Finn als neue Assistentin in seiner Grußkartenfirma kennen. Gespielt von Zooey Deschanel ist Summer bildhübsch und bekommt Wohnung unter dem geltenden Mietspiegel und sorgt mit ihrem Abschlussbuchzitat dafür, dass der Verkauf von Belle & Sebastian Alben durch die Decke geht. Tom verliebt sich unsterblich in sie, als sie im Aufzug There's a Light That Never Goes Out von The Smiths mitsingt, was Tom gerade über seine Kopfhörer hört. Sie ist lustig, animiert ihn zu unkonventionellen Spielen wie dem Penisspiel im Park, Hausspielen bei Ikea und Goose Goose Duck am Kindertisch in einer Hochzeit. Und ermutigt Tom, wieder Architekt zu werden, statt Grußkarten zu schreiben und ist sexuell befreit. Sie zieht Tom, einen absoluten Romantiker, aus einem deprimierten Dasein und hilft ihm, seine Liebe für die Architektur wiederzufinden und das Leben mehr zu genießen. Die Ähnlichkeiten scheinen offensichtlich. Der eigentliche Protagonist jeder dieser Geschichten ist ein Mann, der eine Lebenskrise oder zumindest eine gewisse Unzufriedenheit durchmacht. Plötzlich taucht aber eine lustige, charmante, befreite und natürlich bildhübsche Frau auf und verleitet unsere männlichen Protagonisten dazu, den Wert ihres Lebens zu erkennen und ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu verwirklichen. Manic Pixie Dream Girls eben. Fantasien von männlichen Autoren, hier Cameron Crowe und Mark Webb, die weibliche Charaktere etablieren, die eigentlich nur Mittel zum Zweck für ihre männlichen Protagonisten sind, und Wunschelemente einer für diese Situation perfekte Frau ohne eigene Probleme, Wünsche oder Bedürfnisse mit sich bringen. Wir erfahren im Grunde genommen nichts über Claire als Person, außer dass sie einen desinteressierten Partner hat und Stewardess ist. Ironischerweise ein Job, der bekannt für viel Emotionsarbeit ist. Da kommen wir später nochmal drauf. Den einzigen tieferen Einblick in Claires Leben erhalten wir mit der Aussage, I can't help helping. Summer scheint auf den ersten Blick auch gut in dieses Schema zu passen. Genauso wie Claire und andere sogenannte Manic Pixie Dream Girls ist sie individuell und unkonventionell. Es ist ihnen egal, wie andere sie sehen und sie tanzen nach ihrem eigenen Rhythmus. Sie sind in gewisser Hinsicht mysteriös. Summer hat ein wildes Leben, bevor sie Tom trifft und Tom ist überzeugt, dass so gut wie niemand so sehr über ihr Leben Einblick erhalten kann wie er. Da wir über Claire kaum etwas erfahren, hält sich auch hier die Mysterie. Wie hat sie es geschafft, die Arbeit von mehreren Monaten für die Roadtrip-Mappe in ein paar Nächten fertig zu bekommen? Wer weiß. Sowohl Claire als auch Summer haben eine Leichtigkeit und Unabhängigkeit an ihnen. Beide sind sexuell befreit und treffen in ihrem Leben eigene Entscheidungen. Aber bei der Manic Pixie Dream Girl Kritik an Summer wird die ganze Ironie des Films 500 Days of Summer übersehen. Summer glaubt nicht an wahre Liebe und will keine feste Beziehung. Das erklärt sie Tom wiederholt durch den Film. Aber Tom möchte sie nicht hören. Er idealisiert Summer.
She likes Magritte and Hopper. And we talked about banana fish for like 20 minutes. We're so compatible. It's insane. No, she's not like I thought at all. She's amazing.
Oh, boy.
What?
Just because some cute girl likes the same bizarro crap you do, that doesn't make her your soulmate.
Und ignoriert den Fakt, dass für Summer vieles in ihrem Verhältnis nicht passt. Anders als bei Claire erfahren wir Hintergrundinformationen zu Summer. Wir sehen die Geschichte durch Toms Augen, der später scherzlich feststellen muss, dass er nie wirklich aufmerksam war und Summer nie als komplexe, selbstständige Person gesehen hat. Summer ist kein Manic Pixie Dream Girl. Sie ist die Kritik davon. Das Publikum hatte dennoch einen extremen Hass auf Summer und sie landet immer wieder auf Listen für meistgehasste weibliche Charaktere. Die Kritik beginnt eine andere Form anzunehmen. Es war keine Kritik mehr an den Writern, es war eine Kritik an den weiblichen Charakteren. Das ging so weit, dass selbst als Clementine aus Eternal Sunshine of a Spotless Mind ein sehr wichtiges Zitat zu diesem Thema hatte, sie trotzdem als Manic Pixie Dream Girl abgestempelt wurde.
Too many guys think I'm a concept or I complete them or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours.
Und anschließend daran wollen wir ein bisschen mehr auf die Theorie eingehen, welche wir dahinter überhaupt sehen, hinter der Problematik des Manic Pixie Dream Girls. Ursprünglich wurde zuerst an den männlichen Spielern Kritik genommen. Und diese Kritik sehen wir sehr stark in der Verbindung mit einer marxistisch-feministischen Perspektive. Denn das Manic Pixie Dream Girl kann innerhalb einer marxistisch-feministischen Perspektive als emotionale Arbeitskraft betrachtet werden. Denn ähnlich wie Frauen in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung unterbezahlte und oder unbezahlte Hausarbeit leisten, erfüllt das Manic Pixie Dream Girl eine emotionale Rolle, indem es den männlichen Protagonisten die Last der emotionalen Arbeit im Alltag abnimmt. Sie, also das Manic Pixie Dream Girl, wird zu einer Ressource, die die emotionalen Bedürfnisse des männlichen Charakters befriedigt und ihm hilft, sich von den Belastungen des kapitalistischen Alltags zu befreien. Hier das Beispiel zum Beispiel mit Claire. Sie bastelt für Drew eine Karte für seinen Roadtrip, die Monate an Arbeit in Anspruch genommen haben muss. Und wie bereits schon erwähnt, geht sie dabei zusätzlich auch zu ihrer Lohnarbeit als Stewardess nach. Man sieht hier also eine doppelte Ausbeutung bzw. Vergesellschaftung und zum Beispiel die Karte als ihre materialisierte Sorgearbeit. Und zumal es nicht einmal kommentiert wird, dass sie ihre eigene Arbeit für mehrere Tage dabei liegen lässt, um Drews emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Man könnte ja also auch so weit gehen, dass Mädchen zur Ware und unbezahlte emotionale Arbeitskraft für die Verbesserung des Lebens eines Mannes gesehen wird. Denn oft führen die Männer oder die Jungs ein tristes Leben und sie haben die Vorstellung, dass eine Person in ihr Leben tritt, dann dieses Leben verändern wird und sie ein erfülltes Leben führen werden. Hier ist auch nochmal hervorzuheben, dass all das Manic Pixie Dream Girls tun, ohne etwas dafür zurückzubekommen. Es handelt sich also um eine einseitige Transaktion von Arbeit. Manic Pixie Dream Girls bedienen gerne Jungs ohne einen Lohn in Form von Verwirklichung, ihre eigenen Wünsche zu erhalten. Sie haben also eigentlich auch keine. Jedenfalls wird das nicht porträtiert. Das Einzige, was sie bekommen, ist die Idealisierung. Nach der Perspektive von Hochschild kann man auch sagen, dass es sich bei dem Manic Pixie Dream Girl Verhalten für den männlichen Hauptcharakter um Emotion handelt. Denn um immer die bubbly Person zu sein, erfordert es eine Regulierung der eigenen Emotionen, um für andere da zu sein. Beim Manic Pixie Dream Girl wird dieser Aspekt auf die Spitze getrieben, indem sie ausschließlich hierauf reduziert wird. Wie man im Beispiel von Claire sehen kann, wird sie zum Objekt. Im Gegensatz zu Drew, den der männliche Schriftsteller als volles Subjekt versteht und der Selbstwirksamkeit auch in dem Handeln zeigt. Mittlerweile ist die Kritik aber auf die weiblichen Charaktere und reale Mädchen übertragen worden.
So kommen wir zur Mutation des Begriffs Manic Pixie Dream Girl. Manic Pixie Dream Girls werden neben der lapidaren Charakterarbeit ihrer Autoren vor allem über ihr spezielles quirky Verhalten und über ihre scheinbare Erfüllung von männlichen Fantasien definiert, was auch dazu führte, dass plötzlich auch weibliche Hauptrollen oder nicht fiktive Personen fälschlich so bezeichnet wurden. Ab jetzt befassen wir uns mit der mutierten Kritik an Manic Pixie Dream Girl, nicht mit seiner ursprünglichen. Diese Bezeichnung einer Person als Manic Pixie Dream Girl erfolgt unter diesen Umständen öfters kritisierend oder abwertend. Pick-me-Girls zum Beispiel werden zu Teilen Opfer der gleichen Kritik. Hier ist auch wichtig zu sagen, dass wir beide Begriffe in diesem Fall als Fremdbezeichnungen wahrnehmen. Und jetzt zum Pick-me-Girl. Pick-me-Girl ist ein Begriff bestehend aus Pick-me und Girl. Pick-me bedeutet übersetzt wähl mich. Damit werden meist Teenage-Girls bezeichnet, die männliche Anerkennung erlangen möchten, meist dadurch sich von ihrer Konkurrenz in Form von anderen Girls abzuheben und diese auch abzuwerten. Alternativ benutzt man den Begriff N-Log für Not Like Other Girls. Die Bezeichnung
Und ihre an Pick Me Girls gerichtete Kritik wurde popularisiert, vor allem über TikTok. Es gibt und gab viele Parodien solcher Pick Me's. Die Gemeinsamkeiten dieser Verwendung der Bezeichnungen Pick Me Girl und Manic Pixie Dream Girl bestehen hauptsächlich darin, dass sie Fremdbezeichnungen sind oder auch Stempel, oft und meistens auch herablassend benutzt werden. Und hinter dieser Abwertung stecken meist hineingelesene Intentionen, die diesen Girls zugeschrieben werden, welche kritisiert oder abgewertet werden. Ihr Verhalten wird interpretiert als Versuch, einer männlichen Fantasie gerecht zu werden, also irgendwie mit einer Intention. Ihnen wird Attention-Seeking vorgeworfen, anderen Girls den Raum zu nehmen, sich von anderen Girls abzugrenzen. Diese interpretierten Intentionen scheinen dann eine Art Konkurrenz oder Wettbewerb zwischen Girls zu unterstreichen, was halt so bedeutet, dass auf jeden Fall die Begriffe Manic Pixie Dream Girl und Pick Me Girl, wenn sie auf Personen gerichtet sind, meistens oft falsch als Insult für bestimmte Girls benutzt werden. Der entscheidende Unterschied allerdings ist natürlich immer noch, dass Manic Pixie Dream Girl auf jeden Fall fiktive Trope-Gestalten oder einen Filmfigur-Typus bezeichnet, von männlichen Autoren geschrieben, in deren Definition es darum geht, dass sie keine wirklich eigenen Personen mit eigenen Wünschen und Charakter sind, auch keine Intentionen haben können, sondern ein zweidimensionales Plot-Device und Projektionsfläche für männliche Fantasien. Das war die ganz ursprüngliche Kritik daran. Dann kam aber der Shift der Kritik dazu, die Schuld für das Verhalten und für die dahinter vermuteten Intentionen den Manic Pixie Dream Girls selbst zuzuweisen. Die ursprüngliche Kritik am Pick Me Girl ist jedoch ein Versuch, misogynes Verhalten von Girls gegenüber ihren Mitgirls zu bestimmen und zu kritisieren. Es handelt sich hier also schon gerechtfertigt um echte Personen, da Pick Me Girls durchaus existieren und Intentionen haben können. Sie sind kein Plot-Device, sondern echte Personen. Und so wahr es auch schadenanrichtende, sich misogyn verhaltende Girls gibt, gilt trotzdem noch, die Kritik an N-Log-Verhalten schreibt Girls Intentionen zu, welche erstens falsch sein können und zweitens, selbst wenn sie misogyne Intentionen haben, ist die Verurteilung von als Pick-Me gelesenem Verhalten auch oft selber Teil von Pick-Me-Verhalten. Die Kritik wird sozusagen selber misogyn, wertet Verhalten von Girls ab, ohne zu beachten, dass sie selber Opfer ihrer internalisierten Misogynie sind. Strukturen werden ignoriert und es wird geblamed an einer Stelle, an der vielleicht eher differenzierter kritisiert werden sollte. Beide Kritiken der Phänomene haben gemeinsam, dass sie sich an die Falschen richten. Die Schuld wird auf die Girls selbst abgewälzt, statt die herrschenden Strukturen zu kritisieren, unter denen diese Phänomene zu beobachten sind. Egal, ob sie überhaupt Intentionen, Wünsche oder auch Schuld haben können, sie müssen die Verantwortung für die auf sie projizierte Schuld alleine tragen. Diejenigen, die die Schuld zu einem Großteil tragen sollten, kommen wieder mal davon. Das Manic Pixie Dream Girl ist ein Symbol für den männlichen Blick. Das Publikum wird vom Regisseur gezwungen, die Welt und die Objekte in ihr so zu sehen, wie er sie sieht. Die Frauen darin, als Objekt der Begierde, haben mit Emotionsarbeit das Leben des Mannes zu unterstützen. Das Manic Pixie Dream Girl realisiert einen Arbeitskörper und repliziert die Idee, dass die Versorgung männlicher Bedürfnisse im Zentrum der weiblichen Identität steht. Die Frau als Sorgeobjekt des Mannes. Rabins ursprüngliche Kritik an diesem Blickwinkel wurde komplett entfremdet, um Frauen zu ihrem Opfer zu machen. Dabei spricht sie, wie unsere marxistisch-feministische Kritik zeigt, wichtige, auch in unserer Gesellschaft herrschende, problematische, kapitalistische und patriarchale Strukturen an. Letztendlich wird deutlich, dass es für Frauen in unserer Gesellschaft immer auf eine Lose-Lose-Situation hinausläuft. An den Stellen, an denen Selbstbestimmung fehlt, wird gleichzeitig Verantwortung und Schuld zugeschrieben. Und andersherum. Zum Schluss wollen wir noch unterstreichen, dass wir nur einen kleinen Aspekt des Phänomens Manic Pixie Dream Girl ausschöpfen konnten und sich dahinter noch sehr viel mehr Interessantes zu erforschen verbirgt. Beispielsweise Manic Pixie Dream Girls und Whiteness. Es scheint nämlich keine nicht-weißen Manic Pixie Dream Girls in Literatur und Popkultur zu geben. Manic Pixie Dream Girls und Gender und der anscheinende Fokus auf eine starke Femininität. Manic Pixie Dream Girls und ihre Sexualität. Es sind zum Beispiel auffällig viele Manic Pixie Dream Girls bisexuell oder sonstig sexuell befreit, was auch zu einer gewissen Quirkiness dazugehören zu scheint. In dieser Quirkiness des Manic Pixie Dream Girls und darin, dass sie so befreiend anders für ihre männlichen Counterparts sind, spielt auch definitiv Neurodivergenz eine Rolle. Auch Klassenkritik könnte bei diesem Thema nicht zu kurz kommen, denn Manic Pixie Dream Girls scheinen immer Middle- bis Upper Class zu sein. Und zu allerletzt noch ein kleines Sorry an Nathan Rabin, da wir sein Unstoppable Monster nicht gerade stoppen, aber vielleicht doch versuchen, seine Hässlichkeit aufzuzeigen und es darin zurückzuverwandeln, was es einst war.